Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich grüßen zu dem Gottesdienst heute. Schön, dass wir uns wieder versammeln dürfen unter das Wort unseres Herrn Jesus Christus, dass wir heute wieder mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass der Herr wirklich unsere Herzen und Ohren öffnet, dass wir das auch in der Tat ausleben, was er uns heute sagen möchte. Ja, was möchte er uns heute sagen? Was möchte er uns heute mit auf den Weg geben? Wir werfen mal einen Blick in die Offenbarung, und zwar in die Kapitel 4 und 5. Ich habe aus diesen beiden Kapiteln, die ja zusammengehören, habe ich einige Verse herausgesucht. Nichts geht so einfach wahllos herausgegriffen. Sie hängen schon miteinander zusammen. Und zwar sind es zunächst mal aus Offenbarung 4 die Verse 1 und 2 und dann machen wir einen Sprung nach 5 und lesen dort die Verse 1 bis 5, 1 bis 9. Und soweit es uns möglich ist, wollen wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Da lesen wir also: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und alsobald war ich im Geist, und siehe, ein Stuhl, manche Bibelübersetzungen sagen auch Thron, ein Stuhl war gesetzt im Himmel, und auf dem Stuhl saß einer. Und nun der Sprung ins 5. Kapitel ab Vers 1 bis 9. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 Siegel. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den 4 Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die 4 Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und hatten ein jeglicher Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sangen ein neues Lied. Ja, ich erwähnte es ja schon zu Beginn, diese beiden Kapitel 4 und 5 gehören zusammen. Und der entscheidende Satz, der steht gleich schon am Anfang des 4. Kapitels. Da heißt es nämlich in dem Vers 1, ganz kurz, knapp und knapp: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan. Liebe Geschwister, das ist es doch. Jetzt endlich haben wir doch mal die Möglichkeit, ja, hineinzuschauen, was da eigentlich so in dieser unsichtbaren Welt da abläuft. Und wenn wir uns für einen kurzen Moment so in die damalige Zeit zurückversetzt denken, in der sich damals die Jünger so befanden, dann wird so aus der irdischen Perspektive, haben die gerade noch erlebt, wie nach Apostelgeschichte 1 der Jesus Christus aufgefahren ist gen Himmel. Dann haben wir vielleicht noch erfahren aus dem Epheserbrief, wie es war, als er dort oben ankam. Aber jetzt, in diesem Moment, bekommt der Johannes einen Blick in diese Himmelswirklichkeit, in diese Himmelswelten des lebendigen Gottes. Und ich denke, das ist auch ein ganz großartiges Geschenk für uns heute. Und die Offenbarung, das wissen Sie, die ist ja so aufgebaut, dass nach diesem ersten großen einleitenden Kapitel die 7 Sendschreiben folgen, Kapitel 2 und 3. Anschließend wird uns das Bild vom Thron Gottes präsentiert, hier die Kapitel 4 und 5, bevor es also dann in die Entfaltung der endgültigen Zeiten geht, die restlichen Kapitel. Das ist mal so ganz grob gesagt die Einteilung der Offenbarung. Und jetzt hier in diesen beiden Kapiteln 4 und 5 bekommt man so einen Überblick für das Ganze, weil wir da plötzlich in eine ganz andere Perspektive hineingestellt werden, nämlich in eine himmlische Perspektive. Und diese neue, diese ganz andere Perspektive wird nun sozusagen der irdischen Abteilung zuteil. Ich meine, die himmlische Abteilung sieht es sowieso jeden Tag. Aber wie gesagt, es wird jetzt der irdischen Abteilung zuteil, diese ganz neue Perspektive. Und deswegen sind diese beiden Kapitel 4 und 5, sie sind in erster Linie für diese Gemeinden, an die die Sendschreiben erfolgten, eigentlich geschrieben. Denn sie hatten ja damals zu kämpfen mit der Umwelt, mit der Säkularisierung, mit der Religionsvermischung und mit vielen, vielen anderen Problemen. Und die wirklich versucht haben, ja, den Weg Jesu Christi zu gehen. Und die bekommen jetzt diese ganz neue, diese andere Perspektive. Und sie brauchten sie auch dringend, damit sie wirklich in diesem Kampf damals auf Erden auch durchhielten. Und somit sind also wirklich diese beiden Kapitel 4 und 5 und somit natürlich auch dieser Text, den wir gerade gehört haben, er ist wirklich noch für die kämpfende Truppe Jesu Christi an allen Orten der Welt, wo sie sich gerade befindet, sind diese beiden Kapitel gedacht. Und so brauchen auch wir diese ganz neue Perspektive, diese himmlische Perspektive. Und deswegen sind wir ja auch dankbar dafür, dass wir sie haben, damit auch wir auf unserem Weg zum ewigen Ziel in der Tat durchhalten. Nun können wir natürlich nicht all das, was der Johannes in diesen beiden Kapiteln gesehen hat, heute Morgen behandeln. Da würden wir wahrscheinlich auch noch nicht mal mit einer Bibelwoche auskommen. Was er also da alles gesehen hat von diesen vier merkwürdigen Wesen, die da vor dem Thron Gottes in aller Größe, Macht und Majestät stehen, dann diese 24 Ältesten mit den Kronen, dann der Thron Gottes selbst, dann die Engelwelten, dann das gläserne Meer und. Wie gesagt, das können wir heute Morgen alles gar nicht behandeln, geschweige denn, dass wir das überhaupt alles fassen könnten. Und deswegen müssen wir uns heute Morgen auf einiges konzentrieren, auf das konzentrieren, was wir also für uns sehen wollen. Und was hat damals der Johannes gesehen? Was sehen wir heute? Und da heißt es ja einmal in Offenbarung 4, Vers 2, ich sah den, der auf dem Thron saß. Das ist das Erste. Dann in Offenbarung 5, Vers 7, ich sah den, der das Buch nahm. Und als Drittes, wieder Offenbarung 5, Vers 9, ich sah den, dem man das neue Lied sang. Das sind also die drei Punkte, mit denen wir uns heute Morgen etwas näher befassen wollen. Also, ich sah den, der auf dem Thron saß, ich sah den, der das Buch nahm, und ich sah den, dem man das neue Lied sang. Zunächst, ich sah den, der auf dem Thron saß. Nun wissen wir ja aus vergangenen Zeiten, aus den Königs- und Kaiserzeiten der vergangenen Jahrhunderte, dass der Thron ja immer etwas präsentierte, etwas Machtvolles darstellte. So ist es natürlich auch hier, wenn wir vom Thron Gottes sprechen. Aber es wird noch mehr damit ausgesagt, es wird damit deutlich gezeigt, dass die Zukunft sich vor dem Thron Gottes abspielt. Nicht in den Wirtschafts- und Finanzdaten, nicht in den Arbeitslosenzahlen, nicht in den Insolvenzen und den Bürgschaften und den Prognosen, kennen wir ja alles von heute, nicht darin liegt die Zukunft, liebe Geschwister, sondern wenn ich etwas erfahren will über die Zukunft Gottes, dann muss ich vor seinen Thron bildlich gesprochen gehen. Und deshalb wird Johannes zunächst mal in den Thronsaal geführt und das, was er da zunächst sieht, beschreibt er kurz und knapp mit dem schlichten Satz, auf dem Thron saß einer. Gut, man würde zunächst sagen, naja, ist das so weltbewegend, auf dem Thron saß einer. Aber ich denke, wenn der Johannes das so in aller Deutlichkeit hier sagt, dann will er uns sicherlich etwas ganz Wichtiges damit ausdrücken. Und ich denke, das muss einmal an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Was heißt es in der Tat, auf dem Thron saß einer? Das heißt doch zunächst mal, dass es diesen Thron tatsächlich gibt. Klingt zunächst mal sehr banal und einfach. Aber ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für diejenigen, die, ja, wie soll ich mal sagen, die unsicher geworden sind, die wackelig geworden sind, die von allen Seiten beeinflusst werden, dass sie wissen, dieser Thron ist in der Tat da, er ist in der Tat vorhanden. Dann heißt es doch weiter, auf dem Thron saß einer, dass dieser Thron schon besetzt ist. Und ich denke, das sollten sich mal all die kleinen und großen Götter dieser Welt, die bisher gelebt haben und die jetzt noch leben und die noch kommen werden, das sollten sie sich einmal alle hinter die Ohren schreiben. Der Thron ist schon besetzt. Und dieses auf dem Thron sitzen bedeutet doch auch, dass da regiert wird. Der Thron ist also nicht nur da und schon besetzt, sondern derjenige, der da drauf sitzt, der regiert auch. Und das heißt doch letztendlich, da ist jemand, der alle Herrschaftsgewalt im Universum ja sozusagen in seiner Hand hat. Und daraus folgt natürlich dann sofort, dass dieser Thron natürlich auch das Zentrum des gesamten Universums ist. Und das Letzte, was uns dieses auf dem Thron saß, einer noch sagen will, ist, dass derjenige nicht irgendwie so ein Neutrum ist, nicht irgendwie so eine Sache ist oder nicht irgendwie so eine Ideologie ist, sondern eine Person ist. Der lebendige Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke, an diesen wenigen Aussagen spüren wir doch schon, wie wichtig und wie wohltuend und tröstend zugleich dieser schlichte, einfache Satz ist: auf dem Thron saß einer. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig, das zu wissen. Eine Zeit, ich brauche es gar nicht aufzuzählen, wozu sie durch alle gekennzeichnet ist, unsere heutige Zeit. Also ich denke, ein sehr wichtiger, ein sehr wohltuender, auch tröstender Satz: auf dem Thron saß einer. Der Thron ist da, der Thron ist besetzt, da wird regiert, er ist das Zentrum und der darauf sitzt, ist der lebendige Gott. Und ich denke, das ist wichtig, dass Sie das und dass ich das wirklich wissen, dass wir das im Kopf haben. Aber das ist im Grunde genommen noch nicht alles. Nämlich dieser Satz: auf dem Thron saß einer, der gilt natürlich auch für die heutige Zeit. Er gilt auch dann, wo zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes, ja, da haben Sie sicherlich von gehört, ein Werbebus der atheistischen Vereinigung durch unsere Lande tuckerte. Und dieser Satz: auf dem Thron saß einer, gilt auch, obwohl die ethischen Maßstäbe unseres lebendigen Gottes Tag für Tag mit Füßen getreten werden. Und dieser Satz: auf dem Thron saß einer, er gilt auch, obwohl viele Menschen ja ihr persönliches Leben als ihr privates Eigentum betrachten. Und dieser Satz, liebe Geschwister, er gilt auch, obwohl viele Religionen, obwohl viele Ideologien hofiert werden und momentan ein zum Himmel schreiender Götzendienst praktiziert wird. Und ich denke, dieser Satz gilt auch, obwohl die absolute Mehrheit unseres Volkes von Gott absolut nichts mehr wissen will. Und dieser Satz, er gilt auch, obwohl zurzeit eine unglaubliche Banalisierung der Gesellschaft im Fernsehen stattfindet. Das heißt, wie niveaulos und wie pervertiert sich der Mensch dort im Fernsehen gibt. Wir sehen also, Gott hat sich also in keiner Weise von dieser Welt verabschiedet. Es gibt also kein Machtvakuum, da gibt es keine Rechtsunsicherheit. Diesen Gott kann man nicht abwählen, man kann ihn nicht absetzen, geschweige denn stürzen, obwohl das ja schon viele weltliche Herrscher erlebt haben. Man kann bei diesem Gott noch nicht einmal austreten, auch wenn das viele wollten und dabei allerdings vergessen, dass ihr Lebensodem von diesem einen abhängt. Was sagt uns nämlich der Psalm 139? Ja, wo soll ich denn hingehen vor deinem Geist? Ja, wo soll ich denn hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis ist wie das Licht. Ja, diesen lebendigen Gott, der auf dem Thron sitzt, den werden Sie, den werden ich nicht los. Nun, wir glauben an ihn, wir wollen ihn ja auch gar nicht loswerden. Aber so ist es. Er hat sich in keiner Weise von dieser Welt verabschiedet. Nun ist es natürlich so, dass diese schlichte, einfache Aussage, auf dem Thron saß einer, ja nicht nur für die nichtchristliche Welt gilt, sondern es ist auch ein Satz, der für mich gilt, der ich an Jesus Christus glaube. Und wenn ich gnädigerweise das sehen darf, was damals der Johannes sehen durfte, dann wird doch etwas ganz Entscheidendes in mein persönliches Leben hineingeschenkt, hineingeschrieben, dass ich nämlich einen ganz tiefen Respekt und eine ganz große Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott bekomme. Und dann gilt es wirklich, danach zu leben, was seinen Ordnungen entspricht. Dann sagt er mir also, ja, wem ich zu vergeben habe, wie ich zu dienen habe. Vor allen Dingen, wie ich die Rangfolge, wie ich die Prioritäten in meinem Leben zu setzen habe. Und um diese schlichte, einfache Wahrheit, auf dem Thron saß einer, um die wieder ja in uns präsent zu machen, gut, da kann Gott manchmal ganz unangenehme Methoden anwenden. Nicht, da habe ich in meinem Leben alles so wunderschön geplant, so sollen die Dinge laufen, so soll sich alles entwickeln, so stelle ich mir mein Leben vor. Oder ganz konkret, ja, so stelle ich mir meine berufliche Karriere vor und plötzlich kommt der Abteilungsleiter, mobbt mich raus und ich bin draußen. Oder ich habe mir es ganz anders vorgestellt, wie meine Ehe laufen soll. Und plötzlich bin ich im Gefängnis der Ehe und komme da nicht mehr raus. Oder ebenso mit dem Rentnerleben habe ich mir plötzlich auch ganz anders gestellt, weil plötzlich Gott mit irgend so einer ärztlichen Diagnose in mein Leben hineinkommt, hineinspricht und alles, was ich mir so planerisch, so schön ausgedacht, gestaltet habe, ist in einem Nu vorbei. Aber ich denke, dass wir auch mit diesen Erfahrungen die Stimme Gottes wieder hören dürfen. Dass wir wieder diesen schlichten, einfachen Satz in unserem Leben hören dürfen, auf dem Thron saß einer. Ich bin die Autorität, sagt der Ewige. Und ich will dich wieder ganz bewusst in die Nähe meiner Person rufen, auch durch unangenehme Lebensphasen, damit du wieder diesen schlichten, einfachen Satz in deinem Leben hörst und spürst, auf dem Thron saß einer. Und ich denke, das ist das Erste, was wir heute Morgen mitnehmen wollen. Auf dem Thron saß einer, dass ich dadurch wieder einen ganz tiefen Respekt, eine ganz große und gesunde Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott bekomme. Aber der Johannes sah nicht nur den, der auf dem Thron saß, sondern er sah auch den, der das Buch nahm. Das ist der zweite Punkt, den wir heute Morgen etwas näher beleuchten wollen. Nun spricht ja die Bibel, besonders die Offenbarung spricht ja an mehreren Stellen von gewissen Büchern. Bei diesem Buch hier geht es sozusagen mehr oder weniger um die Originalurkunde der Weltgeschichte. Darum geht es letztendlich. Und die Frage lautet dann, wer kann wirklich die Originalurkunde der Weltgeschichte öffnen? Wer kann sie ja zum Ziel führen? Das ist die entscheidende Frage. Und es ist ja interessant, wenn man sich den Text durchliest, dass insgesamt 5-mal dieses Wort auftun auftaucht. Nicht in den Versen 2, 3, 4 und 5 und dann nochmal in dem Vers 9. Und es ist weiterhin erstaunlich, dass der Johannes nicht fragt, wer will es denn mal versuchen? Nein, er fragt, wer ist würdig? Wer will es mal versuchen? Das haben in der Vergangenheit schon viele und das versuchen auch viele bis heute, die Welt irgendwie so in den Griff zu bekommen, die Welt irgendwie so in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und diejenigen, die das getan haben und es auch immer noch wieder tun, die meinen wirklich, dass sie der lebendige Gott wären. Und schon der Zeitgenosse Johannes, der römische Kaiser Domitian, und all seine römischen Kollegen davor und dahinter, die sich Gott Kaiser nennen ließen, sie alle dachten, die Welt hinge an ihnen. Oder denken wir nur an die großen Herrscher der letzten Jahrhunderte. Oder denken wir an all die Religionsstifter, die schon über diese Erde gegangen sind und die alle versucht haben, irgendwie diese Welt in den Griff zu bekommen. Und denken wir vor allen Dingen an das furchtbare 20. Jahrhundert mit den schrecklichen Versuchen, militärisch, politisch wie auch ideologisch die Welt irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wir wissen, am Ende hat es, wenn wir nur mal den Zweiten Weltkrieg betrachten, hat es 50 bis 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und so geht es weiter, immer weiter. Die Wissenschaft versucht es heute verstärkt. Und all die unterschiedlichsten Kräfte, alle nach dem Motto, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Ja, und deswegen steht also jetzt hier zunächst mal, dass niemand gefunden worden, der würdig ist, dieses Buch aufzutun, hineinzusehen, seine 7 Siegel zu brechen. Und da müssen wir natürlich jetzt uns mal kurz fragen, was dieses Adjektiv würdig überhaupt bedeutet, wenn da steht, wer ist würdig? Und würdig meint also jetzt hier, wer ist berechtigt? Ja, wer ist bevollmächtigt? Wer ist bevorzugt? Wer ist befähigt, wirklich diese gewaltige Aufgabe in Angriff zu nehmen und sie vor allen Dingen zum Ende, zum Ziel zu führen? Und als dann niemand gefunden wurde, da weint Johannes. Nicht, weil er jetzt emotional irgendwie neben der Spur lag. Nein, nein, keineswegs. Aber in diesem Moment wurde dem Johannes in der geistlichen Dimension klar, wenn es in dieser Situation wirklich niemanden gibt, keiner in der Lage ist, die Geschichte der Welt wirklich zum Ziel, zum Ende zu führen, dann bleibt sie so, wie sie ist, dann ist sie wirklich dem Schicksal überlassen und dann werden wir auch weiterhin all diejenigen bekommen, die wir bisher schon bekommen haben, all diese Religionsstifter, diese Despoten, diese Diktatoren und diese Machthungrigen. Aber das wäre noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist nämlich, dass Sie und dass ich unvollkommen blieben, dass wir keine Chance hätten, in das ewige Reich zu kommen. Und das wäre in der Tat das Grauen pur. Ja, liebe Geschwister, und jetzt verstehen wir eigentlich, warum der Johannes wirklich traurig ist, warum er also wirklich weint. Gibt es denn da niemanden? Doch, liebe Geschwister, es gibt jemanden. Und da kommt einer der Ältesten zu dem Johannes und sagt ihm, weine nicht. Da ist jemand, der überwunden hat. Der Löwe aus dem Geschlecht Judas, die Wurzel Davids, der kann das Buch auftun. Der kann hineinsehen. Der kann diese 7 Siegel brechen. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt wird Jesus Christus eingeführt. Und jetzt wird er mit dieser entscheidenden Terminologie als das Lamm bezeichnet. Und dieser Terminus, das Lamm, zieht sich ja durch die ganze Offenbarung bis hin zur letzten Seite. Und dieser Jesus Christus, er ist also die einzig würdige Person. Warum? Weil er aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu der gesamten Geschöpfung sein Leben gelassen hat am Kreuz von Golgatha. Und deswegen ist er für alle Zeiten bis in die Ewigkeit hinein dieses Lamm. Gekennzeichnet als der Gekreuzigte, aber auch gekennzeichnet als der Auferstandene. Und ihm gebührt nur der einzige Platz, und zwar der Platz, wo Gott sitzt, mitten auf dem Thron. Und das war jetzt das Entscheidende, dass dieser Jesus Christus wirklich die einzig würdige Person ist, in dieses Buch hineinzuschauen, diese 7 Siegel zu brechen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns das ganz, ganz fest einprägen. Das hat nämlich jetzt eine ganz wichtige Konsequenz. Dass nämlich jetzt alles in einer einzigen Hand liegt, nämlich in der Hand Jesus Christus, in der Hand dieses Lammes. Damit liegt also die ganze Geschichte der Welt in einer einzigen Hand, in der Hand Jesus Christus. Alles, was damit verbunden ist, die Politiker, die Medien, was weiß ich, das Militär, nicht die Energiereserven, der Makrokosmos mit seinen unzähligen Galaxien, der Mikrokosmos, der Atome, alles liegt in einer einzigen Hand. Und gehen wir noch eine Stufe tiefer, damit liegt auch die Geschichte der Gemeinde und auch, damit auch die Geschichte dieser Gemeinde in einer einzigen Hand, in Jesus Christus. Und das ist ja gerade wichtig zu wissen, das hatten wir ja vorhin schon versucht deutlich zu machen, dass die noch kämpfende Truppe Jesu Christi hier an den verschiedensten Orten auf der Welt, dass sie weiß, ja, auch unsere Geschichte liegt in einer einzigen Hand, liegt in der Hand Jesus Christus. Und gehen wir noch eine Stufe tiefer. Damit liegt auch die Geschichte ihres persönlichen Lebens in einer einzigen Hand, in der Hand Jesus Christus. Und damit ist er verantwortlich für das Leben und für das Schicksal meines Lebens, mit all den Rahmenbedingungen. Nicht nur ihm werde ich die Verantwortung für mein Leben und für mein Schicksal übergeben. Und zwar demjenigen, der das Buch nahm, wo auch jetzt mein Leben mit eingebunden ist, der da hineinschauen darf, kann und der die 7 Siegel brechen darf. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass jetzt wirklich alles in einer einzigen Hand liegt, in der Hand von Jesus Christus, dem Lamm Gottes. Wir kennen ja dieses Lied, in dir ist Freude. Und da heißt es an einer Stelle, du hast es in den Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Und ich denke, liebe Geschwister, wer so diesen Text auf sich wirken lässt, der bekommt nicht nur diesen tiefen Respekt und diese große Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, sondern der bekommt, und das ist der zweite Punkt, den wir mitnehmen wollen, der bekommt wieder ein ganz neues, großes Vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus, in dessen Autorität auch ihr Leben, auch mein Leben liegt, eingebunden ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ich sah den, der auf dem Thron saß. Ich sah den, der das Buch nahm. Und jetzt, ich sah den, dem man das neue Lied sang. Und auch hier ist es wieder ganz interessant, wenn man sich den Text nochmal in Ruhe durchliest, dass an 6 Stellen in diesen beiden Kapiteln der Offenbarung ja so eine Art Gottesdienst auf den lebendigen Gott, so eine Art Lobpreis auf den lebendigen Gott angestimmt wird. Da lesen wir zunächst mal, dass zuerst die 4 Wesen, dann die 24 Ältesten singen, das wird sowohl in Kapitel 4 als auch in Kapitel 5 erwähnt, dann kommen diese Myriaden von Engeln, und zum Schluss noch einmal alle Geschöpfe. Also 6-mal wird es erwähnt, dass so eine Art Lobpreis auf den lebendigen Gott angestimmt wird. Damit wird eigentlich so ja deutlich, so ersichtlich, was eigentlich der Sinn dieser beiden Kapitel ist. Schlicht und einfach Gottesdienst zu feiern, ja ein Lobpreis, ein Lobgesang auf den lebendigen Gott anzustimmen. Und das ist ja letztendlich auch die Erfüllung vom Psalm 100. Vers 1 und 2, kennen wir alle diesen Satz. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet ihm mit Freuden. Und endlich loben alle Geschöpfe diesen Herrn und singen ihm dieses neue Lied. Und dieses neue Lied ist gesungen, wenn also wirklich diese Heilstatsachen Gottes vor Augen steht, angesichts dessen die alten Lieder also nichts mehr taugen. Ich denke wunderbar, wie das also hier beschrieben wird. Und jetzt kommt noch etwas Wunderbares hinzu. Dass nämlich auch wir da unseren Platz haben. Wenn es nämlich heißt, dass jedes Geschöpf vor dem Thron Gottes steht und ihn preist, ihn lobt, singt, dann bin ich auch mittendrin dabei. Natürlich kann jetzt der eine oder andere einwenden, naja, das ist ja alles wunderbar, aber das wird ja erst zukünftig sein. Nein, nein, liebe Geschwister, jetzt schon, hier und heute, auch diese kleine Abteilung hier ist bereits eingebunden in diesen Gottesdienst, ist bereits eingebunden in diesen Lobgesang, den wir auf unseren lebendigen Gott anstimmen. Jetzt, hier, heute schon. Natürlich ist die Frage, wo ist denn das Eingangstor, dass wir also da mittendrin sind, dass wir also wirklich dabei sind? Und da gibt uns dieser Predigtext auch die Antwort. Da heißt es nämlich, dass diese 4 Wesen und diese 24. Ältesten vor den Thron Gottes stehen und dass sie ihm neben dem Lobgesang auch noch goldene Schalen bringen, in denen das Räucherwerk ist. Und von diesem Räucherwerk heißt es schlicht und einfach, das sind die Gebete der Heiligen. Und liebe Geschwister, das ist es, da bin ich mittendrin. Da, wo ich die Hände falte, stehe ich nie erst zukünftig davor, sondern da bin ich jetzt und heute schon mittendrin in diesem Gottessohn. Da bin ich mittendrin in diesem Lobgesang Gottes. Da, wenn ich meine Hände falte, dann geht das, was ich da äußere, was ich da bitte und bete, an Fürbitte, an Lob, Dank und so weiter, geht in diese goldenen Schalen herein. Und im Psalm 141, Vers 2, da heißt es ja auch, meine Gebete mögen vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Und dann fange ich an zu beten. Ob das nun ein Gebetsgottesdienst ist, ein spezieller, ob das ein Tischgebet ist, ob das die stille Zeit ist, ob das ein Gebet ist, während ich einen Kranken besuche, das alles spielt keine Rolle, ob es sitzend, ob es stehend, ob es kniend ist. Entscheidend ist, dass wir beten und dass wir dem lebendigen Gott schon heute die Ehre geben, die ihm wirklich gebührt. Und dass wir ihm auf diese Art und Weise dienen und er daran dann Freude hat. Allerdings müssen wir uns die Frage gefallen lassen, leben wir eigentlich so? Ist das eigentlich unser Verständnis? Und wenn wir mal ganz ehrlich so unser Leben betrachten, müssen wir schon zugeben, dass wir immer wieder mal so schnell da wegrutschen. dass es in der Tat so ist. Aber da müssen wir nicht dabei stehen bleiben, sondern dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig erinnern, unsere Gebete wieder, bildlich gesprochen, in diese goldenen Schalen hineinzulegen, in dem Wissen, dass unser schlichtes, einfaches, oft wiederholendes Gebet in diesem Moment wirklich vor dem Thron Gottes steht und wir schon in diesem Moment damit eingebunden sind, diesen Lobgesang auf Gott zu bringen, ihm zu dienen. Das sollten wir wissen. Das ist wichtig, dass wir uns dann auch immer wieder gegenseitig daran erinnern. Das ist es, was Johannes gesehen hat. Ich sah den, der auf dem Thron saß. Und wenn ich den sehe, der auf dem Thron saß, dann bekomme ich einen ganz tiefen Respekt und eine ganz große und gesunde Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Aber wenn ich auch den sehe, der das Buch nahm, dann bekomme ich wieder ein ganz großes, neues Vertrauen in Jesus Christus, in dessen Autorität ihr Leben und mein Leben liegt. Und wenn ich schließlich den sehe, dem man das neue Lied sang, dann werde auch ich ihm mit Freuden dienen. Und das ist es, liebe Geschwister, Respekt und Ehrfurcht, Vertrauen und Dienst. Und mit dieser Botschaft wollen wir aber auch weiterhin mit unserem Herrn Jesus Christus dem ewigen Ziel entgegengehen. Amen.